ist tatsächlich im Moment so, dass man eigentlich in Österreich eines der modernsten Weingesetze schreibt.
Wo der Konsument ist hineinkommt, da geht es sozusagen im Wesentlichen um den Konsumentenschutz.
Und von der Seite aus gesehen ist halt doch der Riesenschritt, das Low Intervention Wine als eigene Herstellungsmethode definiert und geregelt wird.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt, heute eher was ins Weinglas kommt. Bin zu Gast bei Michi Moosbrucker vom Weingut Schloss Gobelsburg und dem Martin Andorfer, Weingut Andorfer. Wir sind auch bei dir heute am Betrieb, Martin. Danke für die Einladung und danke für euer beider Zeit. Ich habe ein Thema mitgebracht oder ich habe euch gefragt, ob ihr bereit seid, mir ein Thema zu erklären, das am ersten Blick ein bisschen trocken und komplex und fad klingt. Weingesetz, neu, vorweg schon mal. Aber ich glaube, da steckt viel dahinter, was uns als Weintrinkerinnen und Weinliebhaberinnen auch interessiert oder beschäftigen sollte. Aber wir starten nochmal. Ich darf euch kurz bitten, dass ihr euch kurz vorstellt. Wer seid ihr? Welchen Betrieb habt ihr? Und wie produziert ihr auf diesem Betrieb Wein? Lieber Martin, startest du?
Ja, gerne. Hallo auch von meiner Seite. Eben Martin Andorfer vom Weingut Martin und Anna Andorfer. Wir führen den Betrieb gemeinsam, die Anna und ich, sind ein zertifiziert biologischer Betrieb, wo biodynamische Einflüsse vorhanden sind, aber nicht zertifiziert. Arbeiten in Straß eben auf vielen verschiedenen Parzellen und Weingärten.
Straß im Straßertal?
Genau, Straß im Straßertal im Kamptal. Und haben eben damit ziemlich große Vielfalt an Böden und teilweise auch Rebsorten. Und produzieren eigentlich seit 2012 immer steigendere Mengen an Naturwein oder Low-Intervention-Wein.
Okay, da ist ein Haufen Begriffe drinnen, die wir uns dann nochmal genauer anschauen.
Gerne,
müssen,
ja, genau.
Ich, in Bezug aufs Gesetz nämlich.
Absolut, das ist das eine oder andere im Gespräch hinsichtlich Weingesetz.
Ah ja, sehr gut, ein erster Teaser.
Genau, also mit den Low-Intervention-Wein zum Beispiel, das ist ein Thema, was behandelt wird. Ja,
okay.
Und vielleicht zum Betrieb noch, die Naturweine ist halt eine Sache, die man die letzten Jahre, hat sich das entwickelt und ist aber durchwegs Herstellungsmethode, die in erster Linie international größere Bedeutung hat. Also von den Weinen, die wir produzieren, werden ca. 90% exportiert und das verteilt sich in 35 verschiedene Länder.
Okay, wow.
Und ja. Aber das Schöne ist, dass in Österreich quasi jetzt gerade eben auch das Thema immer mehr auch hinsichtlich Weinrecht am Papier ist.
Okay, dazu kommen wir mal gleich später. Lieber Michael, darf ich dich auch bitten, erzählst du kurz, wer du bist, von welchem Weingut du kommst und wie ihr dort wirtschaftet?
Ja, hallo, also ich bin der Michi Moosbrucker. Ich bin verantwortlich für das Weingut Schloss Gobelsburg. Schloss Gobelsburg ist ein sehr alter, historischer, traditioneller Betrieb hier in Österreich, einer der ältesten. Vor 5 Jahren haben wir 850 Jahre klösterliche Weinbaugeschichte gefeiert. Und wir produzieren im Betrieb vorwiegend typische Herkunftsweine, also Gebietsweine, Ortsweine, Riedenweine, also das ist so das Zentrum dessen, was wir machen und haben noch so als kleinere Spezialitäten, um die wir uns auch dann ein bisschen kümmern, dazu gehört also dann der Schaumwein, der Qualitätsschaumwein, weil Langenlau ist so ein bisschen das Epizentrum der Qualitätsschaumwein-Szene in Österreich ein bisschen geworden ist. Wir machen ein bisschen Rotwein, ein bisschen Süßwein und als historisches Weingut beschäftigen wir uns also auch mit historischer Weinbereitung. Wir machen also so Weine, die gemacht werden, wie man sie vor 200 Jahren gemacht hat, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass es in Österreich auch Betriebe gibt, die sich mit derartigen historischen Fragen beschäftigen und auch eine gewisse Kompetenz haben dann in diesen Fragen, weil es schon auch ein wichtiger Teil der österreichischen Weinwirtschaft ist.
Vielen Dank. Jetzt haben wir da schon, da geben Sie schon viele Fragen aus eurer beiden Betriebsprofile, beziehungsweise gleich vorweg, es interessiert mich, weil du sagst, ihr macht Weine auch so, wie sie vor 200 Jahren gemacht wurden. Was heißt das konkret? Worauf achtet ihr da? Weil du, Martin, hast gerade ein bisschen schon angeschnitten, das Thema biodynamisch Naturwein und so den Blick nach vorne. Und du sagst, das ist euch auch wichtig, das zu erhalten, diese Historie und Tradition. Was stelle ich mir da drunter vor? Wie wurde Wein denn vor 200 Jahren gemacht?
Also die Weinbereitung vor vergangener Epochen würde wahrscheinlich einen gesamten Podcast.
Ganz sicher, eine Serie wahrscheinlich.
aber vielleicht nur in kurzen Sätzen. Also es gibt einerseits eine handwerkliche Komponente, die sich also wirklich fundamental unterscheidet von dem, was wir heute machen. Und dann gibt es aber auch eine philosophische Frage, die also auch dann dahinter steht. Also es geht also nicht nur sozusagen speziell um die Art und Weise, wie physisch eben Wein damals gemacht wurde, sondern es geht auch um die Frage, in welchem Selbstverständnis haben Winzer zur damaligen Zeit gelebt. Und hier, also wenn man so die moderne Weinwelt betrachtet, und auch, das ist vielleicht auch eine Idee, die also gerade auch der Martin sehr stark verkörpert in seinem Betrieb, ist eben diese Idee der Low Intervention. Das heißt also, man versucht sozusagen im Keller möglichst wenig zu tun. Großer Wein entsteht im Weingarten, aber jetzt nicht im Keller, sondern die Kunst, großen Wein zu machen, das ist nichts zu tun. Also das sind so ein bisschen diese philosophischen Grundlagen eigentlich der heutigen Zeit, möglichst viel an Technologie zu vermeiden und möglichst viel im Weingarten, also schon die Grundlage für Qualität also zu setzen. Vor 200 Jahren hatte man hier eine ganz andere Anschauungsweise. Erstens einmal gab es diese Technologie gar nicht, daher gab es auch sozusagen die Problematik schon gar nicht. Und man hatte damals eher eine Vorstellung darüber, dass Wein etwas ist, das vielleicht vergleichbar ist mit der menschlichen Existenz. Also man hat gesagt, Wein ist so wie wir und genauso wie wir Menschen, wenn wir geboren werden, zuerst einmal Entwicklungen durchleben müssen, bis wir erwachsen sind, muss eben auch Wein entsprechende Entwicklungen durchmachen, bis er mal seiner Maturität entspricht. Und genauso wie wir Menschen atmen müssen, um dies alles tun zu können, muss eben auch der Wein von Zeit zu Zeit atmen. Das heißt, also man hat die Vorstellung gehabt, Wein muss regelmäßig sozusagen einen Atemzug nehmen, dass er wiederum seinen nächsten Entwicklungsschritt vollziehen kann. Und das hat man dann so in regelmäßigen Abständen dann gemacht. Das heißt also, man hat also dann über einen Zeitraum von Minimum 3 Jahren hat man die Weine regelmäßig von Fass zu Fass gezogen. Das heißt so im ersten Jahr so 3 bis 4 Mal, im zweiten Jahr 2 bis 3 Mal und jedes weitere Jahr dann 1 bis 2 Mal, um einerseits die Weine atmen zu lassen, um ihnen quasi sozusagen wieder den Sauerstoff zu geben, den nächsten Entwicklungsschritt zu nehmen und andererseits sie sozusagen von der Hefe wegzunehmen. Es gab keine Filtration, die Weine mussten irgendwann einmal blank werden und über so einen langen Zeitraum garantiert es eben, dass dann die Weine dann so nach 3, 4 Jahren dann auch dann wirklich blank waren und dann wirklich dann fertig waren für den Genuss und für den Verkauf und so weiter. Und das hat man die Schulung des Weines genannt. Und damals war ich sozusagen noch der Kellermeister. Der Wein war sozusagen mein Schulung, deswegen hat man über die Schulung gesprochen. Also der Wein war mein Schüler. Das heißt, deswegen hat man über die Schulung des Weines gesprochen. Und das sind also philosophische Unterschiede. Und das Interessante und Spannende daran ist, dass ja gerade solche Vorstellungswelten ja auch unser Handeln beeinflussen. Und deswegen beschäftigen wir uns also mit solchen Fragen. Und deswegen machen wir diese Traditionsweine am Weingut, die eben so eine Reminiszenz sind, eben an die Weinbereitung der vorigen Jahrhunderte.
Wissen das die Konsumentinnen, eure Kundinnen zu schätzen? Verstehen die das, auch den Aufwand, den ihr da betreibt, was du gerade beschrieben hast? Weil es ist ja sehr viel Hingabe, bis der Wein in der Flasche ist.
Natürlich, wobei es jetzt quasi jetzt kein Thema ist jetzt vielleicht für den Amateur. Ich glaube, das ist eher sozusagen ein Thema für Menschen, die sich tiefer mit dieser Materie beschäftigen. Und deswegen sage ich auch, es ist eine kleine Spezialität, die wir am Weingut machen, die wir offerieren für Menschen, die sich halt tiefer mit solchen Fragen beschäftigen, für Menschen, die halt schon vielleicht alles getrunken haben und was Neues erleben wollen. Und daher bieten wir das dann auch an.
Auch ein schönes Stichwort dann für später, das Thema, wie unterschiedlich man sich mit Wein beschäftigt oder wie unterschiedlich die Strukturen der Weintrinkerinnen sind, von ich gehe im Supermarkt und kaufe mir einen Wein um 3 Euro. Oder bis hin zu, ich habe ein großes Interesse, habe irgendwie speziellen Qualitätsanspruch, habe eine Vorstellung, eine Lieblingsrebsorte, selber Wein gemacht, ich weiß es nicht. Es gibt ja nicht den einen Weintrinker oder die eine Weintrinkerin. Vielleicht noch kurz, um ein bisschen zum Gesetz zu kommen. Der Martin sagt, er arbeitet biologisch zertifiziert und mit biodynamischen Einflüssen, sagen wir es mal so. Wie arbeitet ihr auf Schloss Gobelsburg?
Also wir sind nachhaltig zertifiziert und wir versuchen, es ist so, ich glaube in der Weinwelt gibt es ja keine ultimativen Lösungen. Wenn man also auch, das ist vielleicht auch etwas, was man aus der Geschichte lernt, ich glaube, das Entscheidende für uns Winzer ist, dass wir immer offen sind für neue Entwicklungen und ausprobieren, neue Wege zu finden, weil jede Entscheidung, die wir treffen, jede Maßnahme, die wir setzen, hat immer gewisse Folgewirkungen. Und wir können nur immer ein bisschen so die Schrauben drehen und versuchen sozusagen immer einen Schritt weiterzukommen. Und das machen wir auch. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel sehr intensiv, also mit neuen Rebsorten am Weingut, weil wir der Meinung sind, dass der derzeitige Zustand in der Weinwelt auch etwas unbefriedigend ist für alle Seiten, weil wenn man biologisch arbeiten will, dass man trotzdem noch so einen hohen Pflanzenschutzaufwand hat, ist vielleicht auch nicht das, was man anstrebt als Winzer. Und das ist ja auch die langfristige Vision auch von vielen biologischen und biodynamischen Produzenten, dass man vielleicht auf diese Art und Weise vielleicht auch mal mit 3 oder 4 Spritzungen übers Jahr dann durchkommt und nicht mit 15 oder 20.
Und grundsätzlich, soweit ich das verstehe, das ewige Kupferthema oder in Wirklichkeit, man bringt einen Stoff in den Boden ein, den man gar nicht möchte, aber es gibt halt wenig Alternativen. Da sind wir jetzt eh schon mitten in der Diskussion. Jetzt habt ihr beide beschrieben euren Betriebsspiegel oder quasi auch eure Art, euren Zugang, Wein zu machen. Und da waren schon eine unendliche Menge an Fachbegriffen und an Varianten drinnen. Und ein bisschen steht das, finde ich, auch für das, wie komplex Wein geworden ist, vor allem für uns als Konsumentinnen, wenn man jetzt nicht selbst im Weinbau, wahrscheinlich im Weinbau genauso. Es gibt so viel Interesse an Wein wie noch nie, finde ich. Gleichzeitig gibt es so viele Spielarten, so viele Begrifflichkeiten, so viele Variationen, so viele Zugänge, dass ich als Konsumentin oft überfordert bin. Was ist das? Mir fällt auf, die Leute unterscheiden oder wissen nicht zu unterscheiden. Naturwein, Orangewein, vermischen die Begriffe, wissen nicht, was dahinter steht. Du hast beschrieben, eure Produktionszugang zu alter Art Wein zu machen. Du hast beschrieben, Martin, wie ihr heute arbeitet, worauf ihr einen Wert legt. Das Weingesetz. Warum braucht es überhaupt ein Weingesetz und ist in diesem jetzigen Weingesetz irgendwas davon geregelt, von dem, wie ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, wie ihr arbeitet? Oder sagt ihr, na, das ist aus einer vergangenen Zeit und die Realität ist schon ganz woanders, weil das führt mich dann auch zur Frage, was kommt denn im neuen Weingesetz?
Ja, die quasi Entwicklung oder die Vielfältigkeit, was man am Weinmarkt findet, ist schon riesig. Es sind einige Entwicklungen, die ja jung sind. Also das Thema mit Low Intervention oder Natural Wine. Eigentlich haben unsere Großväter als Low Intervention gearbeitet, weil, wie der Michi erzählt hat, das hat es damals nicht gegeben.
Es gab keine Möglichkeit zur Intervention.
Genau, und deswegen hat sie eben die Frage nicht gestellt. Und für uns ist auch das, und deswegen Naturwein, Low Intervention Wein, Orange Wein, sind alles neue Begriffe, die quasi die letzten 20 Jahre mehr und mehr auf die Weinkarten kommen. Und das ist aber durchwegs jetzt wieder was Aktuelles oder Neues. Deswegen für uns ist das so eine Sache, die der Konsument auch langsam lernen kann. Das ist, im Grunde reden wir immer über Wein und deswegen für mich ist das auch durchaus verbindend. Es ist, wenn man Produktionsorten, es gibt verschiedene Produktionsorten, es gibt verschiedene Weinstile oder Herstellungsmethoden, aber im Grunde sprechen wir immer über Wein. Deswegen für uns ist es auch ganz wichtig, dass man das nicht differenziert, dass man jetzt sagt, ah, das eine ist blanker Wein, das andere ist naturtrüb, das eine ist besser oder schlechter. Und es sind Unterschiede vorhanden und vor allem eine Besserstellung von dem einen oder anderen finde ich persönlich immer total unpassend. Und genauso wie der Konsument entscheiden kann, er trinkt lieber das oder das. Und beim Weinrecht ist es so, dass eben die Entwicklung von Naturwein oder Low-Intervention-Wein bis dato in der Herstellungsmethode nicht geregelt war. Also es hat seit 11 Jahren gibt's Bezeichnungsverordnung, dass schon der Konsument darauf hingewiesen wird mit der Bezeichnung eben Orange-Wein oder Natural-Wine steht damals drinnen. Das heißt, er hat schon eine Idee, wenn das draufsteht, dass das anders ist, aber es war jetzt die Herstellungsmethode nicht geregelt. Und jetzt im Moment ist man daran, quasi das Weinrecht in Österreich neu zu schreiben. Auf der einen Seite, weil es notwendig ist, Veränderungen vom EU-Gesetz heraus einzuarbeiten. Und es ist tatsächlich im Moment so, dass man eigentlich in Österreich eines der modernsten Weingesetze schreibt. Und das sind auch die Leute, die da involviert sind, also personell im Ministerium oder in den Expertenrunden oder Komitees, das dürft irgendwie so das Gefühl, also ich habe das Gefühl, das ist jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und da passiert tatsächlich eine großartige Sache, um Sachen, die sie die letzten 20 Jahre entwickelt haben, rechtlich festzuhalten.
Glaubst du, dass das, weil du gerade sagst, das passiert jetzt zum richtigen Zeitpunkt, dass es sogar einen Sinn macht, dass zuerst die Entwicklung stattfindet und die Differenzierung und Diversifizierung und dann mal die rechtlichen Grundlagen nachzieht und es ordnet?
Ja und nein. Also günstig wäre natürlich, wenn man von Anfang ein bisschen mehr Linie oder Orientierung gehabt hätte. Nur hat man damals eben auch vor 10 Jahren zu wenig Erfahrung gehabt. Also da war das noch jünger, das Thema. Und es entwickelt sich ja Jahr für Jahr. Und ein Winzer selbst hat immer die Riesenchance, wenn er will, kann er jedes Jahr was lernen. Und da ist jede Ernte anders. Und er kann sich genauso eben als Mensch oder Persönlichkeit jedes Jahr weiterentwickeln. Deswegen, es hat Bemühungen gegeben, auch vor 10 Jahren, wie das damals eben in die Bezeichnungsverordnung gekommen ist, dass das geregelt wird. Und also in den letzten 10 Jahren hat sich schon einiges entwickelt. Und jetzt ist, glaube ich, auch das die Gegebenheit, dass das Verständnis gegenseitig größer ist, weil sie beide Seiten entwickeln. Also, und ich will ja gar nicht beide Seiten, sondern weil sie die Branche an sich entwickelt. Und von dem her ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich auch personell mit allen Beteiligten, ist es ein super Moment, das rechtlich umzusetzen. Und die Erfahrungen, ich glaube, und ein Gesetz kann man ja dann wieder mit einer Verordnung weiterentwickeln und so, das wird, aber das Ziel ist halt, dass man jetzt tatsächlich was festhält, das länger Bestand hat. Und da wird es auch so sein, dass Low-Intervention-Wein eben in der Herstellungsmethode geregelt wird.
Okay. Lieber Michael, der Martin hat ein bisschen ein Plädoyer jetzt auch gebracht für, es ist kein Gegeneinander im Weinbau, sondern es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Zugänge und Varianten und es ist ja quasi der Reichtum, der interessant ist, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, auch als Weintrinkerinnen und Konsumentinnen. Und siehst du das genauso, dass es da kein Entweder-Oder ist, sondern dass ihr euch alle gut ergänzt? Und ketzerische Frage dazu. Es mag sein, dass ihr als Winzer keine Konkurrenz empfindet, aber wir Konsumentinnen sollten uns ja auch auskennen bei dem, was es am Markt gibt, weil wir brauchen eine Ordnung und eine Orientierung. Und mein Gefühl ist, man hat ein bisschen die Orientierung verloren und das Verständnis, weil es eben so vielfältig geworden ist. Low Intervention, Naturwein, Orange-Weine, bio-nachhaltig zertifiziert, biodynamisch, die Riedenbezeichnungen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also es gibt einen Haufen Dinge, die ich vermeintlich wissen muss, um überhaupt zu verstehen, welchen Wein ich im Glas habe. Wie siehst du das? Aus der seht ihr die Perspektive der Konsumentinnen auch?
Die Perspektive der Konsumenten ist für uns entscheidend, vielleicht jetzt weniger im Bereich der Gesetzgebung, sondern vielmehr also jetzt im Bereich also des Verkaufs und Marketings. Aber ich glaube, man müsste jetzt also in Bezug auf das Weingesetz müsste man vielleicht einmal vielleicht etwas früher beginnen. Also ich habe im Zuge der Publikation der Geschichte des Weines in Österreich sehr intensiv mit dem österreichischen Weingesetz auseinandergesetzt. Also habe sozusagen mal alle Weingesetze von der Monarchie kommend durch die gesamte Republik gelesen, habe das studiert, habe eben dann auch einen Artikel geschrieben, eben über die Entwicklung der Herkunftsstrukturen in Österreich. Und wenn man sich also die Gesetzgebung hinsichtlich des Weines mal so genauer anschaut, muss man sagen, dass das Weingesetz ist ja zuerst einmal überhaupt eine Art Spezialbereich der landwirtschaftlichen Produktion. Also das ist einmal sozusagen, und ist ein Gesetzesbereich, der grundsätzlich einmal für sehr wenige Menschen in Österreich wirklich relevant ist. Aus diesem Grund hat sich das österreichische Weingesetz von einem Weingesetz, das nur ganz wenige Paragraphen umfasst hat, peu à peu über die Jahrzehnte immer etwas weiter entwickelt, aus Anlassfällen heraus, weil halt irgendetwas passiert ist, weil halt irgendein Weinbauer irgendetwas getan hat, wo man gesagt hat, so kann es auch nicht sein, und wir müssen das jetzt eben regeln, sozusagen, dass diese Fälle in Zukunft nicht vorkommen. Und über die letzten 100 Jahre ist also dieses Weingesetz auf einer nationalen Basis mit dem Fundament aus der Monarchie kommend und hat es also dann quasi sehr national sich dann quasi weiterentwickelt. Und jetzt kommt die europäische Gesetzgebung hinzu, die hier implementiert werden muss und wo also das österreichische Weingesetz, wo man sieht sozusagen, dass diese Bereiche oder viele Bereiche hier nicht mehr wirklich kompatibel sind. Und wir haben also in Österreich das ganz große Glück, dass wir also im Landwirtschaftsministerium den Rudi Schmidt sitzen haben, der diese Abteilung schon seit Jahrzehnten begleitet, der mittlerweile ein unglaubliches Fachwissen hat, eine unglaubliche Erfahrung hat und der sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, ein neues Weingesetz auf die Welt zu bringen, das letztendlich all diese Dinge, die wir da aus der Vergangenheit mitgezogen haben und hier mit uns mit hergeschleift haben, jetzt eben wieder mal auf neue Füße stellt, das implementiert und wo man in diesem Zuge dann hier wirklich ein modernes Weingesetz eben schaffen kann, das jetzt zuerst einmal im Grunde genommen zuerst einmal für die Produktion ausgelegt ist. Das heißt also, ein Weingesetz ist ja weniger ist für den Konsumenten bestimmt, sondern ist ja wesentlich mehr sozusagen für die Produktion und für die Produzenten irgendwie gedacht, weil es um die Frage geht, wie und auf welche Art und Weise wir kollektiv ja auch eine Idee haben, wie Wein produziert werden soll. Ja, also das ist eigentlich dann die Idee und das ist jetzt eben auch dieser Prozess, in dem wir jetzt gerade mittendrin sind. Also es gibt Expertenrunden, wo eben alle Bereiche der Industrie und also quasi der Branche eben vereint sind, die jetzt diskutieren, auf welcher Basis eben das neue Weingesetz geschaffen wird, wo alle Themenbereiche dann durchgegangen wird, wo jeder dann sagen kann, was er sich denkt und wo man halt versucht, einen möglichst breiten Konsens zu finden darüber, was jetzt in Österreich eben erlaubt sein soll und was eben nicht erlaubt sein soll. Und da kommt jetzt eben jetzt genau dieses Thema, was auch der Martin angesprochen hat, in Spiel. In den letzten 10, 20 Jahren, also ich kann mich erinnern, ich war auf der ersten RAW 2003 in London.
Eine große Weinmesse?
beschäftige mich sozusagen auch jetzt also mit diesem Segment, also schon seit auch über 2 Jahrzehnten. Und dieser Bereich hat sich mittlerweile auch jetzt bei uns in der Branche wirklich etabliert. Und es ist, glaube ich, jetzt ganz gut, dass jetzt hier auch eine gemeinsame Basis eben für diese Art und Weise der Weinproduktion gefunden wird, dass das definiert wird und dass es jetzt hier auch also Grenzwerte eben geschaffen werden. Man kann natürlich immer sich die Frage stellen, ja, warum wurde das nicht früher gemacht? Aber ich glaube, dass es auch vernünftig ist, es erst jetzt zu machen, weil ich glaube, und ich entsinne mich auch vieler Gespräche jetzt hier innerhalb der Branche mit Kollegen, wo man dann so sieht, dass es sehr viele Vorstellungen darüber gibt, sozusagen, was gut und richtig ist. Und es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis es dann auch einen kollektiven Konsens darüber gibt, wie wir das sozusagen dann auch in Worte und in Sätze und in Grenzwerte dann formen können. Und deswegen ist es also auch wichtig, dass dieser Prozess jetzt stattfindet. Wo der Konsument jetzt hineinkommt, da geht es sozusagen im Wesentlichen um den Konsumentenschutz. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Gesetzgebung, also die Gesetzgebung und das Weingesetz umfasst also nicht nur die Produktion per se, sondern es geht auch um den Konsumentenschutz. Also das ist eigentlich der zweite Bereich. Das ist das, was eigentlich dann für den Konsumenten wirklich wichtig ist, wo es dann um die Frage von Täuschung geht, wo es um die Frage dann geht, wie kann man verhindern, dass Konsumenten auf Etiketten nicht Botschaften haben, worunter sie sich etwas anderes vorstellen, als es dann eigentlich wirklich ist? Also nur zum Beispiel gemischter Satz. Ja, also die Frage ist, was ist eigentlich gemischter Satz? Und da sehe ich zum Beispiel also schon einen wirklichen Handlungsbedarf, diesen Begriff des gemischten Satzes zu regeln, weil es beim Konsumenten einfach gewisse Vorstellungen gibt. Und wenn jetzt der Gesetzgeber den Fehler begibt, dass aus produktionstechnischer Sicht große Freiräume geschaffen werden, die jetzt aber nicht der Konsumentenvorstellung entsprechen, dann ist das immer die Basis für Skandale. Ja, und das ist eigentlich das, was man vermeiden muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben dann solche Themen dann auch dann thematisieren und auch bestmöglich im Sinne des Konsumenten dann auch gut regeln.
Und das geht ein bisschen in die Richtung, was ich vorher meinte. Ich glaube, man tut sich als Erzeuger von, in eurem Fall Genussmittel, aber auch Lebensmittel, was Gutes, wenn man selbst versucht, eine Orientierung und eine Ordnung zu schaffen. Weil nur dann habe ich es in der Hand, wie ich vertreibe und vermarkte und dass meine Konsumenten auch wissen, was das Brot oder welche Auswahl ich habe letzten Endes. Weil was passiert sonst, du hast das gerade angesprochen mit dem Thema gemischter oder mit dem Beispiel gemischter Satz. Sonst überlasse ich die Interpretation ja den Konsumenten in Wirklichkeit, wenn es ich nicht definiere, oder? Und bin mir nicht sicher, ob das immer im Sinne des Erfinders ist, wenn man es zu offen lässt. Und deswegen glaube ich, das ist auch der Bezugspunkt, wo ich sage, das Weingesetz ist natürlich für euch relevant, weil ihr wendet es an in der Produktion und in der Erzeugung. Aber mittelbar betrifft es mich als Konsumentin auch, weil ich gehe davon aus, dass ich in der Folge, ich sehe es halt dann bei euch, bei euren Weinen, was mitkriege ich davon, was sich ändert? Jetzt hast du schon angesprochen, das Thema Konsumentenschutz. Wo werde ich es noch merken als Weintrinkerin, wenn das neue Gesetz einmal kommt? Also in welchen Bereichen, wenn es geht um, weiß ich nicht, Naturwein, Bearbeitungsmöglichkeiten, Begrifflichkeiten, wo kann ich es dann auch sehen, schmecken, spüren, lesen? Was sagt ihr? Gibt es da schon erste Ideen dazu? Seid ihr involviert in die Entstehung des neuen Weingesetzes?
Also ich bin Teil dieser Expertengruppe, die da im Ministerium eben über all diese Themen eben diskutiert. Und grundsätzlich ist es jetzt einmal so, dass dieses Weingesetz für den Konsumenten jetzt keine Revolution bedeutet. Ja, also es ist, sondern es gibt also viele Bereiche, die jetzt eher für die Produzenten entscheidend sind, die für die Produktion entscheidend sind. Es gibt gewisse Bereiche, die einfach entrümpelt werden, Begriffe, die im alten Weingesetz halt drinnen waren, die in Wahrheit sozusagen keinen Menschen mehr interessieren. Aber Ich glaube, es wird schon Komponenten geben, die auch langfristig eine Auswirkung haben. Zum Beispiel diese auch Auswirkungen, die also den Martin zum Beispiel dann betreffen. Dadurch, dass jetzt eben eine eigenständige Kategorie der Low-Intervention-Wines geschaffen wird, führt es dazu, dass es auch möglich ist, dass diese Kategorie in Herkunftsproduktspezifikationen integriert wird. Das klingt jetzt etwas technisch, aber man muss sich Folgendes vorstellen, dass alles, was mit Herkunft ja zu tun hat, bedeutet ja, dass es im Prinzip um kollektives Eigentum von Produzenten geht. Das heißt also, wenn wir uns jetzt den Heiligenstein als Weingarten vorstellen, dann gibt's also dort 40 oder 50 Eigentümer, Winzer, die dort ihre Weingärten bewirtschaften. Und jeder von denen, wenn er einen Wein aus diesen Weingärten produziert, hat eben das Recht, eben diesen Namen Heiligenstein zu verwenden. Nur, es ist halt so, es gibt nicht nur ein Recht darauf, sondern es gibt natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, die damit verbunden ist. Man kann als Winzer jetzt natürlich mit dem Namen auch nicht einfach alles machen, was man will, sondern, und das ist eben das Wesen einer Demokratie und das Wesen eben von geteiltem Eigentum, dass es einen demokratischen Konsens darüber geben muss, wie und unter welchen Bedingungen ein Winzer eben Heiligenstein dann auf sein Etikett draufschreiben kann. Und diese Spielregeln, die unter den Produzenten gelten, das sind die sogenannten DRC-Gesetze, Verordnungen, wie man das auch immer nennt. In der EU nennt man das eigentlich Produktspezifikation. In so einer Produktspezifikation steht dann genau drinnen, wenn jemand Heiligenstein aufs Etikett draufschreibt, dann muss dieser Wein so und so und so sein. Also der muss entweder aus dieser Rebsorte gemacht sein, der muss so und so viel, der muss so und so ausgebaut sein und also da gibt es alles Mögliche, was man da regeln kann für die Produktion. Das ist für den Konsumenten vielleicht nicht so wichtig, aber grundsätzlich gibt es eben sozusagen eine kollektive Form der Übereinkunft, welche Spielregeln hier regeln. Und das ist jetzt eben genau das, ist diese in diesen Produktspezifikationen steht dann eben drinnen, sozusagen, welche Form von Wein kann jetzt quasi Heiligenstein sein? Das kann jetzt Stillwein sein. Theoretisch könnte das zum Beispiel auch Schaumwein sein. Und dadurch, dass es jetzt diese Kategorie der Low-Intervention-Weins gibt, ist es auch möglich, dass eine Gemeinschaft entscheidet, dass eben auch die Kategorie der Low-Intervention-Weins sozusagen über den Heiligenstein sozusagen verwendet werden kann.
Okay, wow, das ist ein großer Schritt, oder? Mhm. Martin, wie siehst du das?
Mhm. Also das ist tatsächlich eigentlich der Schritt oder die Veränderung, was den Konsumenten dann doch auch auffallen kann oder wird. Und dafür war, also dafür ist es eben notwendig gewesen oder vor dem neuen Weingesetz, das jetzt geschrieben wurde oder wird, hat es die Gelegenheit gar nicht gegeben. Und von dem her ist für den Konsumenten dann schon ersichtlich, weil wenn vom Heiligenstein zum Beispiel oder wenn man Strasser Beispiel nimmt, den Geisberg, dass wenn es von dort einen stillen Riesling gibt, einen prickelnden Schaumwein oder einen Low-Intervention-Wein, quasi hat der Konsument doch immer noch die Angabe, einerseits der Herkunft, aber auch, dass das eine Low-Intervention-Wein ist, der andere ist ein Stammwein und das dritte ist eben Qualitätswein oder DRC, eigentlich ist dafür die Kategorie. Deswegen, das könnte durchaus für den Konsumenten eine wertvolle Orientierung sein. Und das ist halt auch vom neuen Weinrecht eigentlich für die Winzer schon ein Aufatmen oder Erleichterung, dass es theoretisch diese Möglichkeit gibt. Ob das dann tatsächlich und wie schnell oder wann das in einer Region umgesetzt wird, hängt eben, wie der Michi gesagt hat, von demokratischen Entscheidungen ab. Also da wird aber die rechtliche Möglichkeit wird geschaffen. Und das hat es vorher eben nicht gegeben. Und es kann eben auch einen Ortswein geben, dann, wenn man das aufnimmt. Und man kann quasi in den Regionen separat, da sind dann sogenannte Erzeugervereinigungen, quasi die abstimmen können und wo das ist alles noch im Entstehen. Also Aber da wird dann abgestimmt, wo quasi Naturwein oder ein Low-Intervention-Wein dabei sein darf, eben bei einem Riedenwein. Und die Erzeugervereinigungen können dann die Regeln theoretisch auch noch strenger ziehen. Das heißt, wenn Grenzwerte definiert werden, das Fundament quasi vom Weinrecht ist, die Gegebenheit für Low-Intervention-Wein ist da. Aber dann kann immer noch die Region selbst sagen, ja, aber bei meinem Riesling vom Heiligenstein sollte die Trübung nicht sichtbar sein, zum Beispiel. Also wie das dann im Detail geregelt wird, ist alles noch in der Arbeitung.
Wird man sehen, aber dann, ja.
Genau, weil es kann bei einem Low-Intervention-Wein wird sein, dass eine Trübung nicht als Weinfehler gesehen wird, sondern zulässig ist. Das ist jetzt auch schon zulässig als Landwein quasi, aber in einer anderen rechtlichen Rahmenbedingung. Aber die Region kann dann doch entscheiden, eigentlich für einen klaren, kristallinen, kühlen Ausdruck von Riesling Geisberg oder vor einem Geisberg oder einen Heiligenstein, ist es aus fachlicher Sicht, und das können alle Produzenten dann gemeinsam entscheiden, eben das wird dann abgestimmt oder ist eine demokratische Entscheidung. Für den Geisberg und Heiligenstein ist es aber zielführender, wenn die Trübung nicht sichtbar ist. Das Ziel bei Low oder ein Kriterium bei Low Intervention Wein wird schon sein, dass der Wein unfiltriert sein muss. Aber unfiltriert bedeutet jetzt nicht extrem trüb. Weil die Idee von unfiltrieren ist ja eigentlich, dass man Leben im Wein lässt. Also, dass quasi die Hefen oder Bakterien, dass die eigentlich den Wein weiterhin schützen vor Oxidation, und dass sie eigentlich eine gewisse Lebendigkeit von der Natur her mit dabei haben. Weil theoretisch beim klassischen Wein wird eben filtriert, damit er stabil ist, was eben auch Sinn macht. Also das ist und auch gar nicht besser oder schlechter stellen, ob einer filtriert oder unfiltriert ist, sondern das kann dann der Konsument für sich entscheiden, ob er lieber unfiltriert oder filtriert, und das ist nur ein kleines Detail. Also das ist wie im Weingarten, wenn man sich übers Kupfer beschäftigt, ist das auch ein Teil. Es ist natürlich schon ein heißes Thema, ist Kupfer, aber es ist wiederum auch nur eben ein Thema, und ein Wein an sich hängt jetzt nicht von einer Kleinigkeit ab oder von einem Detail, sondern das ist die Summe von vielen. Und jeder Winzer hat die Chance oder die Möglichkeit, viele Details zu hinterfragen, und der eine entscheidet sich, für mich ist besser, den Wein filtrieren, weil er dadurch klarer und präziser ist. Der andere sagt, na, unfiltriert ist für mich besser, weil dann bleibt er lebendiger. Und ja, und das ist eben die tatsächlich das Schöne, was dann das Weingesetz ermöglicht.
Und es scheint mir ein bisschen dem zu entsprechen, was ihr beide zu Beginn gesagt habt, dass es ja eigentlich nicht geben sollte, eine Konkurrenz oder ein Entweder-Oder zwischen den Erzeugerinnen oder den Erzeugerbetrieben, sondern man sagt, jeder hat so seinen ihren Zugang zu, wie man Wein macht und anbieten möchte. Und das, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, was im Weingesetz kommen wird, scheint mir dem ein bisschen gerecht zu werden und etwas zu schaffen, wenn ich es richtig verstehe, dass dann auf einmal auch Weine Qualitätsweine sein dürfen, die es bisher nicht sind. Wenn ich es richtig verstehe, aber klärt es mich auf. Und in meiner Realität oder Wahrnehmung war das bis oder ist es jetzt schon ein Ungleichgewicht, dass du sagst, du hast einen Haufen toller Weine, die in Österreich erzeugt werden, aber den bestimmten Kriterien nicht entsprechen, wie sie im Weingesetz bisher noch definiert sind. Damit bin ich nicht Qualitätswein, sondern weiß ich nicht, Landwein oder sonst was, und habe automatisch einen Wein zweiter Klasse. Täuscht mich das oder wie siehst du das, Michi?
Naja, es ist so, also, es gibt natürlich auch im Weingesetz natürlich gewisse Hierarchien, die Unterscheidung zwischen, was ist jetzt Qualitätswein und was nicht Qualitätswein, ist ein Konsens, der ja in den 1980er Jahren definiert wurde. Und dieser Konsens, der zieht sich natürlich jetzt bis in die heutige Zeit zurück. Und es ist immer so, wenn also dann neue Entwicklungen stattfinden in der Weinwelt, und diese Entwicklungen hat es immer gegeben. Also wenn man sich so die Geschichte der Weinbereitung anschaut, dann sieht man sehr deutlich, dass solche Entwicklungen, die jetzt in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, immer dazu geführt haben, dass neue Weinstile in der Weinwelt entstanden sind. Und das ist ja vielleicht auch die Großartigkeit letztendlich des Weinbereichs, diese große Vielfalt an Weinstilen, die wir über die gesamte Welt haben. Man denke nur hier jetzt zum Beispiel auch an so Spezialitäten wie Jerez, also Sherryweine, Madeiras, Portweine und all diese Dinge. Also es sind, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig und auch ein essentieller Teil der Weinwelt ist, dass so neuartige Entwicklungen zugelassen werden einerseits. Aber wie ich vorher auch erwähnt habe, es braucht dann immer eine gewisse Zeit, bis sie sich dann kontextualisieren, bis es einen allgemeinen Konsens darüber gibt, wie das auch in Zukunft gehandhabt werden sollen, welche Grenzbereiche dann gezogen werden und wie es dann quasi in diese Vorstellung von Qualität dann auch dann in eine Gesellschaft und auch in ein Weingesetz dann integriert werden kann. Und das ist, glaube ich, das sind wichtige Prozesse, die halt auch in der Vergangenheit dann immer stattgefunden haben. Das hat es auch zum Beispiel mit dem Süßwein früher zum Beispiel gegeben oder auch mit dem Prädikatswein zum Beispiel gegeben. Also das sind, waren ja lauter so Entwicklungen, die zuerst wenige einzelne Vordenker irgendwie gelebt haben und die dann dazu geführt haben, dass eine eigenständige Kategorie daraus dann entstanden ist. Und das wird jetzt eben gefasst hier jetzt im neuen Weingesetz und das sind halt wichtige Entwicklungen. In diesem Zuge, weil es ist ja auch Qualitätswein und das ist jetzt wiederum, jetzt kommen wir zum Konsumenten wieder zurück, weil das ist ja auch genau das sozusagen, was für den Konsumenten ja entscheidend ist, die Signale, die hier gegeben werden. Und das ist ja zum Beispiel die Banderole, ist ja sozusagen quasi eben auch ein Signal, dass es sich bei diesem Wein in dieser Flasche erstens einmal um eine besondere Qualität handelt. Das ist geschützte Ursprung Österreich ist. Also auch das ist ja nicht zu vernachlässigen. Also wir kennen das zum Beispiel aus dem Sektbereich.
Wo also sehr viel nicht österreichischer Wein drinnen ist.
Richtig, genau. Also wer jetzt im Supermarkt also schon mal Sekt gekauft hat, da gibt es also sehr viele Produkte, die sind sozusagen quasi Sekt in Österreich produziert. Ja, das heißt, da kommen die Trauben aus Spanien, aus Frankreich, Italien, wo auch immer her. Und dann wird sozusagen quasi nur mehr die Versektung dann in Österreich gemacht und dadurch wird es zu einem Sekt, der in Österreich produziert wird. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir dem begegnen, weil Schaumwein ist mittlerweile ganz wichtig geworden in Österreich. Und wie soll der Konsument schon unterscheiden zwischen einem echten österreichischen Sekt und einem Sekt, der halt in Österreich produziert wurde?
Wird sich das ändern?
Das wurde schon geändert und wir arbeiten hier nach wie vor weiter, um das noch deutlicher zu machen. Es gibt ja auch beim Sekt mittlerweile die Banderole, die ja garantiert, dass dieses Produkt wirklich aus Österreich kommt, wo auch, dass auch die Trauben aus Österreich kommen und so weiter, mit unterschiedlichen Qualitätskategorien. Und all diese Dinge sind Dinge, die uns auch nicht nur das neue Weingesetz neu bringen werden, sondern die auch dann weiterentwickelt werden.
Jetzt habt ihr vorhin schon angesprochen, auch ein Thema, wo ich nicht sicher bin, ob das Konsumentinnen so nachvollziehbar ist bisher, die geografischen Bezeichnungen. Wir haben die kleinste Einheit der Lagenweine, die Riedenweine, dann die Ortsweine und die Gebietsweine mehr oder weniger, also immer größerer Radius. Wird sich dazu was ändern? Bleibt das? Weil das scheint mir ja ein bisschen so einer der zentralen Punkte in Österreich im Weinbau und im Vertrieb zu sein, oder? Die Positionierung und das sehr starke Betonen dessen, wo der Wein steht und gemacht wird.
So, Herkunft im Wein ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ist natürlich auch ein Thema, das also für den Konsumenten natürlich entscheidend ist. Wobei man schon auch dazu sagen muss, dass also je mehr es in diesen Herkunftsbereich geht, desto spezialisierter wird es auch, nämlich auch für den Konsumenten. Ja, also es ist viele Konsumenten, die jetzt Wein genießen, aber sich dafür nicht interessieren, die sind vielleicht etwas besser bedient mit einem Rebsortenkonzept, weil es für einen Konsumenten sehr einfach und einleuchtend ist. Wenn er mit 5 Begriffen sich orientieren kann in der Weinwelt, dann ist es halt sehr einfach und sehr praktisch. Alle Menschen, die sich halt ein bisschen mehr für Wein interessieren, die interessieren sich dann auch, wo kommt der Wein dann auch wirklich her? Und deswegen sind also in den vergangenen Jahrhunderten Systeme entstanden, die diese Herkunftsfrage nicht nur thematisiert haben, sondern auch in einem gewissen Maße reglementiert haben. Und hier bringt auch das neue Weingesetz schon große Vereinfachungen, weil wir darauf uns hin entwickeln, dass es wirklich ein einheitliches Herkunftskonzept für ganz Österreich gibt. Das war bisher nicht so. Also es hat also unterschiedlichste DRC-Systeme gegeben, sehr verwirrend für alle Beteiligten, nämlich sogar für Experten verwirrend, unmöglich für die österreichische Weinmarketing, das auch zu kommunizieren. Und das wird schon mit dem neuen Weingesetz viel, viel einfacher, weil Herkunft insofern geregelt wird, dass es diese 3 Kategorien an Herkunft gibt, sozusagen eine Art Gebietsebene, dann eine kleinere Herkunftsebene, so wie einen Ortsbereich und dann eben dann noch die kleinste Herkunftsebene der Rieden, der Lagen und dieser Bereich und diese Struktur wird sich jetzt durch ganz Österreich durchziehen. Und das, glaube ich, ist eine enorme Erleichterung auch für den Konsumenten, weil es dadurch wirklich sehr viel übersichtlicher wird und sehr viel einfacher wird.
Martin, vielleicht auch noch eine Frage auf meiner Suche nach, wie ich als Konsument das Weingesetz spüren werde oder wo ich es spüren kann. Jetzt wird ja das Thema Bodengesundheit und so ein bisschen gesamtheitlicherer Ansatz in der Bearbeitung von landwirtschaftlichen Böden, das ist beim Weinbau nicht sehr viel anders als in anderen Bereichen, immer wichtiger. Und es findet auch ein bisschen Einzug in der Kommunikation an die Konsumenten, finde ich. Ja. Also im Lebensmittelbereich, große Handelskonzerne machen TV-Spots zum Thema Bodengesundheit. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, weil es niemanden interessiert hat. Du arbeitest ihr arbeitet biologisch und teilweise biodynamisch. Siehst du da irgendwas, was sich in Bezug auf das Weingesetz dann ändern wird? Wird man das noch stärker darstellen oder wird das insgesamt wichtiger? Also jetzt nicht nur das Reglement, wie wird Wein erzeugt, nach welchen Kriterien, welche Qualitätsstufen müssen erfüllt werden, sondern wird man mehr Geschichte rundherum erzählen, damit man bei den Konsumenten auch noch mehr Verständnis kriegt für, wie aufwendig ihr eigentlich Wein erzeugt oder welcher Aufwand dahinter steht?
Ja, von der Bodengesundheit oder biologisch oder biodynamisch ist nicht unbedingt Teil vom Weingesetz oder vom Weinrecht. Also das dafür gibt es Kontrollstellen, die das kontrollieren und eben die Zertifizierungen erstellen. Das ist auch, also die Entwicklung quasi hin zu mehr Bodengesundheit und wieder mehr Aufmerksamkeit im Weingarten ist auch eine Entwicklung der letzten, also es hat ein paar Pioniere gegeben vor 40 Jahren oder länger, die damals eben auch als ein bisschen anders wahrgenommen wurden und so quasi richtig Fahrt hat das auch die letzten 20, 25 Jahren aufgenommen und wie eben biologische Bewirtschaftung bedeutender worden ist und teilweise biodynamische. Und also der Riesenvorteil aus meiner Sicht ist jetzt allein auf die Produktion bezogen, dass wenn man in so eine Zertifizierung eintritt oder wenn man sich damit beschäftigt, schafft es schon wieder mehr Sensibilisierung den eigenen Boden und dem Weingarten gegenüber. Also man ist definitiv mehr im Weingarten draußen und ist wieder mehr mit den Pflanzen oder mit dem Boden verbunden. Und letztendlich sind wir auch Bauern quasi, auch wenn wir in einer schönen Abteilung quasi der Landwirtschaft arbeiten, die uns auch ermöglicht, ganz einen anderen Weitblick oder wenn man die Weine in die ganze Welt verschickt. Also das ist schon irgendwie eine Besonderheit. Aber letztendlich, das größte Kapital ist der Boden. Und da ist es, das ist keine Revolution, dass Bodengesundheit wichtig ist, sondern auch irgendwie ein Selbstverständnis. Und durch die Entwicklung, dass eben biologische Landwirtschaft mehr worden ist, ist eben die Sensibilisierung gestiegen wieder. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht nicht unmittelbar mit dem Weinrecht verbunden, sondern mit den Kontrollstellen, und dafür sind die Zertifizierungen dann am Etikett schon jetzt deutlicher sich. Also das sind das Biologo oder Biodyn, ob Demeter oder Respekt. Ja, das ist gleich vom Weinrecht losgelöst. Aber dass die Bedeutung immer größer wird, ist auch gewiss, weil die klimatischen Veränderungen sind Jahr für Jahr zu spüren. Also wobei wir entspannt sind wir nicht ganz, aber doch eher beruhigt, weil wir doch noch sehen, dass wir in der Bewirtschaftung selbst eigentlich schon noch viel verbessern können, das vor 30 Jahren ganz anders war. Also ein offener Boden zum Beispiel, oder das war mit meinem Großvater immer Diskussion, warum wir den Boden begrünen. Und na, jede zweite Zeile sollte offen sein bei Mineralisierung. Und er hat auf seine Art und Weise recht gehabt. Also es hat Argumente gegeben, dass das der Rebe gut tut, aber langfristig gesehen tut es halt dem Boden nicht gut. Und das war immer, also auch wie er noch 95 Jahre war, das immer Gespräch. Na, und das, die Reben, die halten ja das nicht aus. Aber letztendlich ernährt sich der Boden so durch einen, wenn er in der Vegetationszeit begrünt ist, viel besser und hat eben das Potenzial, auch mehr Wasser zu halten. Dass eben die starken Regenfälle in kurzer Zeit, der Boden kann das schon aufnehmen, wenn er fähig ist dazu. Und das kann man trainieren oder darauf hinführen. Deswegen, also der Konsument, glaube ich, kann beruhigt sein, dass in der Branche Bodengesundheit schon, quasi Leute, die auf Qualität oder Winzer, die auf Qualität Wert legen, die sehen das Kapital vom Boden, und das ist nicht etwas, was man verbrennen kann oder sollte. Und eine kleine Hilfestellung ist quasi die Zertifizierung, dass man da, das kann man gewiss sein, das entspricht den Rahmenbedingungen, aber die Zertifizierung allein ist jetzt auch nicht alles. Also da ist eben doch der Mensch wie überall eigentlich zentral, und der hat auch in einer Zertifizierung den Spielraum. Der eine kann noch mehr machen, quasi noch besser, wobei er dann auch nicht als besser dargestellt werden kann oder soll. Und der andere erfüllt das Minimum für die Zertifizierung. Und da ist eben schon die Persönlichkeit. Und im Idealfall kann man dann sich gegenseitig quasi inspirieren, dass wenn einer vorausgeht und wenn die Leute sehen, oh, das funktioniert doch, der wird am Anfang meist belächelt. Das war bei uns auch mit naturtrüben Wein. Das ist ja unvorstellbar.
Skeptische Augen bei den Nachbarn.
Ja, oder viele skeptische Augen. Und das kann ja nicht funktionieren. Bei meinem Vater war es das Gleiche. Der hat früher als Weinzinsal gearbeitet. Deswegen hat er eigentlich viel Kontakt mit ursprünglich produzierten Wein gehabt, eben mit kleinen Bauern. Und wir das erste Mal, wie wir Veltliner Handcrafted gekostet haben, naturtrüb, und dann, ja, der wird noch filtriert, oder? Ich sag, nein, das wird unfiltriert.
Der ist schon fertig.
Das wird unfiltriert gefüllt. Und ich sag, nein, ich hätte mir das nie vorstellen können, aber eigentlich schmeckt's gut. Und für uns ist das letztendlich immer Geschmackssache quasi, und da gibt's kein richtig und kein falsch. Und die Parallele auch mit dem Apfelsaft, den wir dann oft ziehen, so quasi vor 30 Jahren, grob gesagt, hat es nur blanken Apfelsaft gegeben. Und das war der standardisierte Geschmack. Oder die Konsumenten haben die Erwartungen gehabt, dass Apfelsaft wie obig gespritzt schmeckt. Bis man draufgekommen ist, oder man könnte das auch produzieren, naturtrüb, und dann plötzlich schmeckt es viel mehr nach der frischen Frucht vom Apfel. Bedeutet, man hat eine Erweiterung oder eine Ergänzung in dem Sortiment, ohne dass es obig gespritzt jetzt ausgestorben ist. Aber eben die Entwicklung ist quasi immer das Schöne, dass man, und das ist ja das, was uns eigentlich weiter motiviert, eine gewisse Neugierde zu haben. Und wenn mir jemand gesagt hätte, vor 15 Jahren circa, oder länger, also ich habe meinen ersten Jahrgang 2002 gemacht, also wenn mir irgendwer gesagt hat, rund um 2005, dass ich jemals Wein produziere, wie ich es jetzt tue, hätte ich gesagt, na, unvorstellbar, nie im Leben. Deswegen, wir wissen auch nicht genau, wie es wir in 10 Jahren machen oder in 15 Jahren. Aber im Moment fühlen wir uns schon sehr wohl in der Art und Weise. dass wir so eben auch den Geschmack der Weingärten transportieren können.
Das war schon fast ein schönes Resümee, aber trotzdem noch zum Schluss an euch beide die Bitte ganz kurz. Was ist deine, Martin, ich fange mit dir an, deine größte Erwartung an das neue Weingesetz, wenn du mich als Weintrinkerin betrachtest? Was wird der größte Sprung? Was ist dir am wichtigsten? Wie wird das unsere Weinwelt verändern, wenn das nächstes Jahr oder wann auch immer kommt?
Naja, für uns, also für mich persönlich oder aus der, ich bin ja eigentlich nur als in einer kleinen Gruppe beratend dabei. Also, und von der Seite aus gesehen ist halt doch der Riesenschritt, das Low Intervention Wine als eigene Herstellungsmethode definiert und geregelt wird. Und das wird dann in Zukunft schon die große Veränderung sein, dass mit dieser Methode es ermöglicht sein wird, die Herkunft von den Weinen draufzuschreiben. Also da ist eben vom Regionswein bis zum Ortswein und Riedenwein, die Pyramide hat ja unabhängig von Weinstil Bedeutung. Und deswegen auch, je kleiner das wird, die Herkunft, desto hochwertiger eigentlich oder wertvoller, was aber jetzt nicht eins zu eins mit dem Geschmack verbunden ist, weil der ist immer wieder persönlich, weil wenn der eine gern seine Erwartungen an einen leichten, fruchtigen Wein hat, ist er wahrscheinlich besser im Kamptal aufgehoben, quasi als Regionswein. Wenn einer Komplexität, Vielschichtigkeit und Persönlichkeit sucht, findet das wahrscheinlich in den Riedenweinen. Da kann er zu einem Heiligenstein, einem Geisberg eher sehen. Und das kann dann in Zukunft auch mit Low-Intervention-Wein möglich sein.
Okay, danke. Michi, was denkst du, was ist deine Erwartung, was wird der größte Sprung im neuen Weingesetz für uns als Weintrinkerinnen?
Ich glaube, für die Weintrinkerinnen wird es zuerst einmal, glaube ich, weniges geben, was meist unmittelbar quasi jetzt irgendwie auf den Etikett sehen wird, weil es ist natürlich sozusagen eine Kontinuität gewahrt. Also es ist jetzt, man erfindet sozusagen den Wein jetzt nicht neu, sondern man adoptiert das Weingesetz, es wird moderner. Was es auf jeden Fall wird, glaube ich, für alle Beteiligten ist, es wird übersichtlicher. Es wird übersichtlicher, klarer strukturiert und dadurch auch leichter kommunizierbar. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, für den österreichischen Wein jetzt auf einer internationalen Ebene ganz entscheidend ist. Martin hat erwähnt, er exportiert in 35 Länder. Schloss Gobelsburg exportiert in 60 Länder dieser Welt. Also wir sind sehr viel auch unterwegs natürlich, und wenn wir jetzt in Japan, in Amerika, wo auch immer sind und dort also den Sommeliers und unseren Kunden sozusagen den österreichischen Wein erklären müssen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ein Narrativ erzählen können, das auch für jemanden nachvollziehbar ist. Weil davon wird unser Erfolg abhängen. Also es ist, wenn wir eine so komplexe, komplizierte Geschichte erzählen, dass ein Sommelier sagt, das ist so kompliziert, das fange ich mal erst gar nicht an, dann wird aus dem Ganzen nichts werden. Aber wenn wir Strukturen kommunizieren können, die für jeden internationalen Sommelier verständlich sind, dann werden wir auch damit Erfolg haben. Und das ist auch eines der Dinge, die ich mir also vom neuen Weingesetz erwarte, dass wir einfache, gut verständliche Strukturen haben, dass es gut nachvollziehbar ist und dass es eben auf die derzeitigen Gegebenheiten und aktuellen Gegebenheiten Rücksicht nimmt und eben auch allen in der Produktion die Möglichkeit gibt, hier einen Platz in der österreichischen Weinwelt zu finden.
Ich danke euch beiden für eure Zeit und für eure Einblicke, die ihr mir gewährt habt. Dankeschön.
Danke auch.
Sehr gerne.